Unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie alle mit dem Wort des Herrn. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wir beten. Herr, wenn wir nur immer gewiss wären, dass wir dich finden, dass du da bist. Viele unter uns sind unsicher, ob du für uns erreichbar bist, ob du wirklich lebst und wirkst und alles lenkst. Viele unter uns haben Angst. Angst vor dem Kommenden. Angst vor Schrecklichem. Mach du uns frei, Herr, indem du uns deutlich machst, dass du am Werke bist und uns begegnest und zu uns sprichst. Herr, wir vertrauen darauf, dass du dich und deine Wahrheit finden lässt. Amen. Über uns. Amen. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Schriftlesung hören wir den Wochenpsalm, Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Amen. Ich lobe dich von ganzer Seelen, dass du auf diesem Erdkreis dir wollen eine Kirche erwählen. Wir singen vom Lied 214 die Verse 1 bis 4, die Posaunen intonieren. Das war das Vorspiel und jetzt singen wir Vers Nummer 1. Am heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis möchte ich Sie einladen, mit mir einen Text aus dem 13. Kapitel des Matthäusevangeliums zu lesen und zu bedenken. Matthäus 13, ab Vers 10. Und die Jünger traten zu Jesus und sprachen: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach: Euch ist's gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Himmelreichs versteht, diesen aber ist's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es auch nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen hülfe. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört. Amen. Ich stelle mir auch einen Buben vor, der zur Schule geht, liebe Freunde. Er ist lernwillig und fleißig, ordentlich und pünktlich. Er macht seine Hausaufgaben trotz Fußballmarathon im Flimmerkasten. Und dennoch weckt das bevorstehende Zeugnis schlimmste Erwartungen. Die Mutter, vom Ernst der Lage überzeugt, wagt einen letzten Rettungsversuch und paukt mit dem Buben vor den entscheidenden Klassenarbeiten, Vokabeln und Formeln. Aber bald merkt sie, der Bub liest, aber er versteht nicht. Der Bub hört, aber er kapiert nicht. Der Bub lernt, aber er bekommt nichts mit. So geht sie zum Vater und beide miteinander gehen zum Lehrer. Und dann sagen sie: Warum reden Sie nicht klarer mit dem Buben? Der ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Warum reden Sie nicht deutlicher in der Klasse? Dieser Bub ist doch nicht minder bemittelt. Warum reden Sie nicht verständlicher? Der ist doch nicht schwer von Begriff. Wir haben manche Fragen an Ihre Methodik. Wir haben manche Probleme mit Ihrer Didaktik. Wir haben erhebliche Zweifel an Ihrer Pädagogik. Muss nicht Klarheit und Deutlichkeit und Verständlichkeit die erste Forderung sein, Herr Lehrer? So fragen besorgte Eltern und so fragen besorgte Jünger. Sie sehen, wie ganze Massen zu diesem Herrn in die Schule gehen. Am See Genezareth sitzen sie scharenweise zu Füßen des Meisters. Lernwillig sind sie und fleißig, pünktlich und ordentlich. Nichts ist ihnen zu viel. Aber sie merken, diese Leute lesen, aber sie verstehen nicht. Sie hören, aber sie kapieren nicht. Sie lernen, aber sie bekommen nichts mit. So sagen sie es untereinander und dann sagen sie es miteinander: Jesus, warum redest du nicht klarer und deutlicher und verständlicher? Die Rabbinen dort in der Synagoge, die haben auch ihre Gleichnisse, um die Wahrheit zu erhellen. Aber bei dir wird sie ja geradezu verschleiert. Mit deiner Methode können wir nichts anfangen. Mit deiner Pädagogik kommen wir nicht weiter. Muss nicht Klarheit, Deutlichkeit und Verständlichkeit die erste Forderung sein, Jesus? So fragen besorgte Jünger und so fragen auch manchmal besorgte Christen. Sie sehen, wie Leute, vielleicht ihre eigenen Kinder, in den Konfirmandenunterricht, in Religionsunterricht, zum Gottesdienst, in die Predigt gehen. Sie sind lernwillig, an Fleiß und Pünktlichkeit fehlt es überhaupt nicht. Aber sie lesen hier und sie verstehen nicht. Sie hören, aber letztlich bekommen sie gar nichts mit. Sie lernen, aber alles fällt durch ihr Herz. Und so reden sie untereinander und dann reden sie gegeneinander. Warum wird nicht deutlicher gelehrt? Warum wird nicht klarer unterrichtet? Warum wird nicht so gepredigt, dass es jeder verstehen kann? Gleichnisse sind doch da, damit sie öffnen und nicht verschließen. Sie sind doch da, damit sie enthüllen und nicht verhüllen. Sie sind doch da, dass sie aufschließen und nicht zuschließen. Wir brauchen neue didaktische, methodische und pädagogische Gesichtspunkte. Muss nicht Klarheit und Deutlichkeit und Verständlichkeit die erste Forderung auch bei der Predigt sein? Jesus stellt sich diesen Fragen. Er ist nicht nur für die Ja-Sager, sondern auch für die Warum-Frager da. Jesus weicht nicht aus. Er ist nicht nur für die Gewissen, sondern auch für die Zweifler zuständig. Jesus gibt Antwort. Und wenn Sie auch Schwierigkeiten mit dem Glauben haben, und wenn Sie auch manche Fragen an die Wahrheit haben, und wenn Sie auch erhebliche Schwierigkeiten mit den Glaubenswahrheiten haben, wenn Sie Ihre Zweifel heute Morgen mit hier hereingebracht, dann hören Sie, Jesu Wahrheit ist für den klar, deutlich und verständlich, der sie praktiziert, multipliziert und differenziert. Drei Fremdworte, die ich Ihnen erklären muss. Zum Ersten, Jesu Wahrheit praktizieren. Ein Physikprofessor kann seinen Studenten drüben an der Uni eine elektrische Ladung vorführen. Er nimmt eine Leidener Flasche und setzt sie unter Strom. Dann wird die Ladung für das Auge sichtbar. Ein Physikprofessor kann Elektrizität demonstrieren. Oder ein Fremdenführer kann ein städtisches Quartier erklären. Er nimmt seine Besucher, packt sie in einen Bus und fährt um den Block. Dann wird das Quartier für das Auge sichtbar. Ein Fremdenführer kann Städtebau demonstrieren. Oder ein Fernsehreporter kann ein fußballerisches Spektakel deutlich machen. Er lässt die Kameras über den Platz schwenken und fängt die versteckten Fouls ein. Dann wird dieses Gerangel für das Auge sichtbar. Ein Fußballreporter kann Fußball demonstrieren. Jesus aber kann seine Wahrheit nicht so vorführen wie Elektrizität. Jesus kann das Reich Gottes nicht so beschreiben wie den Städtebau. Jesus kann seine Gesetze nicht so deutlich machen wie Fußballregeln. Jesu Wahrheit ist überhaupt nicht zu demonstrieren, sondern sie muss praktiziert werden. Nur wer sich engagiert, kapiert. Zuschauer bekommen nichts mit. Nur wer versucht, versteht. Zuschauer stehen abseits. Nur wer einsteigt, der steigt auch einmal durch. Zuschauer bekommen überhaupt nichts mit. Es ist doch auffallend, wie viele von ferne zuschauen. Sie kommen mir wie Leute vor, die den Kunstgenuss bei einer Schallplatte auf das Betrachten der Rillen beschränken. Aber eine Schallplatte will doch gespielt sein. Es ist auffallend, wie viele Leute von ferne kritisieren. Aber sie erinnern mich an die Leute, die Matthias Claudius, der Wandsbeker Bote, in seinem silbernen ABC gemeint hat, vor Kritikastern hüte dich. Wer Pech angreift, besudelt sich. Jesu Wahrheit lässt sich nicht kritisieren. Und es ist doch einfach auffallend, wie viel von ferne einfach diskutieren. Sie kommen mir wie Leute vor, die ja aus, ja ein an Christus herumlaborieren und herumspindisieren und immer tiefer in den Wust von Erwägungen und Erörterungen versinken. Ein Fingerbreit Gehorsam ist mehr wert als 1000 Kilometer Diskussion über ihn. So jemand will den Willen tun, der wird erfahren, was die Wahrheit sei. So jemand einmal nicht zuschauen, diskutieren oder kritisieren will, sondern wer die Wahrheit praktiziert, der wird Klarheit bekommen. So ist es doch, liebe Freunde. Wenn dieser Jesus sagt, betet ohne Unterlass, dann geht es doch nicht darum, dass wir nach einem funktionstüchtigen Satelliten Ausschau halten, der auch unsere Wünsche in den fernsten Himmel überspielen könnte. Es geht doch ganz einfach darum, dass wir anfangen, unsere Knie zu beugen und Hände zu falten und unser so beladenes und beschwertes und von Sorgen gefülltes Herz vor diesem Herrn ausschütten wie einen Strom. Darum geht es. Und wenn dieser Herr sagt, suchet in der Schrift, dann geht es doch nicht darum, nach Sagen und Gedichten und Legenden diese Bibel auseinander zu divisieren und sie nach Wert und Unwert einzutaxieren, sondern es geht doch einfach ganz darum, dass wir diese Bibel lesen, dass wir sie öffnen und dass wir daraus neue Weisungen für unseren Alltag erhalten und auch bekommen. Und wenn hier steht, liebe deinen Nächsten, dann geht es doch nicht darum, dass wir Untersuchungen anstellen, ob dieser widerwillige Nachbar unsere Sympathiekundgebungen überhaupt verdient hat, sondern es geht darum, diese Liebe weiterzuspiegeln, die sie von ihrem Herrn bekommen haben. Die Wahrheit praktizieren, darum geht es. Und das andere, die Wahrheit multiplizieren. Jesus sagt es so, wer da hat, dem wird gegeben. Und wer da nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Das klingt doch sehr kapitalistisch und erinnert an den sogenannten Mehrwert in Karl Marx Theorie, dass der Kapitalkräftige immer mehr Gewinne mache und der Kapitalschwache schließlich bankrott ausgehe. Wer da hat, dem wird gegeben und wer da nicht hat, dem wird genommen. Das klingt doch sehr modern und erinnert an die sogenannte Schere in der Weltwirtschaft, dass die einen immer reicher und die anderen immer ärmer werden. Wer da hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird genommen. Das klingt sehr angstmachend, denn es erinnert gefährlich an die sogenannte Prädestinationslehre, dass es doch so kommt, wie es bestimmt ist. Aber, liebe Freunde, auch wenn es so klingt, gemeint ist etwas ganz anderes. Jesus will nicht sagen, dass das religiöse Ass immer mehr Fortschritte mache und dass die religiöse Niede ein hoffnungsloser Fall ist. Jesus will nicht sagen, dass der fromme Typ schließlich sich zum Heiligen fortentwickle und dass der gottlose Kerl sich zum Beelzebub mausert. Jesus will nicht sagen, dass die einen zu Engeln und die anderen zu Teufeln bestimmt sind. Nein, er meint hier etwas ganz anderes. Glaubenserkenntnis wächst in der Ausübung des Glaubens. Glaubenserkenntnis gedeiht in der Praxis des Glaubens. Glaubenserkenntnis reift im Vollzug des Glaubens. Wer ständig seine Hände faltet, der wird immer deutlicher die Stimme dieses Vaters hören. Und wer immer ständig die Bibel liest, der wird sie doch als Brief lesen, der eine Botschaft, eine persönliche Botschaft auch für mich hat. Und wer ständig in der Liebe bleibt, der wird immer mehr und stärker und wärmer diese Liebe Gottes erfahren. Wer also nicht nur einmal praktiziert, sondern wer die Wahrheit multipliziert, der kapiert immer mehr. Liebe Gemeinde, es ist nicht so, dass wir ein für alle Mal in unserer Wahrheitserkenntnis festgelegt wären. Ich weiß, viele meinen das und reden auch darüber. Sie sagen, wir haben eben Erbanlagen und die bekommen wir über die Genen und die legen uns fest. Und andere, die sprechen vom Milieu, das uns einenge und dirigiere. Und die Dritten sprechen von der Verhaltungsforschung, die uns nur einen begrenzten Spielraum zulasse. Sie alle lassen den Menschen nicht mehr Mensch sein und machen ihn zu einem Produkt, zu einem Ergebnis, zu einem Es. Kein Wunder, dass dieser Mensch nur noch Computer schafft, weil er selbst ein Weltcomputerergebnis ist. Jesus lässt den Menschen Menschen sein. Jesus lässt sie so sein, wie sie sind und traut ihnen zu, dass sie bestimmte Schritte im Glauben tun können. Wer Glauben wagt, dem werden seine Augen immer größer werden über einem Herrn, der trotz allem so alles so herrlich regiert, der dich auf Adlersfittichen sicher führet. Wer Schritte wagt, der wird immer mehr staunen über einen guten Hirten, der dich wohl weiß zu bewirten, der dich liebet und dich kennt und bei deinem Namen nennt. Und wer diesen Glauben multipliziert, der wird den Mund nicht mehr halten können über einen wunderbaren König. Er ist Gott Zebaoth, er nur ist zu loben, hier und ewig droben. Glaube multiplizieren. Aber auch dieses dritte, Glaube differenzieren. Ein sehr ernstes Wort schließt dieses schwierige Kapitel ab. Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Wenn die Sonne scheint, scheint sie über alle. Wenn der Regen fällt, fällt er über alles. Wenn die Nacht hereinbricht, bricht sie über alle herein. Wenn Jesu redet, ist das so nicht. Wenn Jesu redet, sind nicht alle angesprochen. Wenn Jesu verkündigt, verstehen es nicht alle. Wenn Jesus seine frohe Botschaft verkündigt, dann sind manche wie zugeknüpft. Sicher, das Evangelium ist an alle adressiert. Aber verstehen tu es nur diese, die sich ihm aufmachen. So kommt es schließlich zu dem Wort Jesajas, das gleichsam die Rückseite des Evangeliums bildet. Dieses Volkes Herz ist verstockt. Jesus differenziert zwischen denen, die sich ihm öffnen, und denen, die sich ihm verschließen. Jesus differenziert zwischen denen, die sich ihm aufmachen, und denen, die ihm zumachen. Jesus unterscheidet zwischen denen, die mit ihm gehen wollen, und denen, die dies nicht wollen. Wer diese Wahrheit nicht so aufnimmt, der entscheidet sich nicht dafür, dass er das Heil Jesu nur von Ferne oder in begrenzten Ausschnitten zu Gesicht bekommt. Nein, er sieht gar nichts. Davor bewahre uns dieser Herr. Eine eindrückliche Szene möchte dies alles abschließen. Eine Szene, die Alexander Solzhenitsyn in seinem meisterlichen Buch Der erste Kreis der Hölle schildert. Diese Szene handelt in einem Straflager in den Weiten Russlands, wo nur Intellektuelle zusammengezogen sind. Wissenschaftler, Professoren, Techniker haben ihren Glauben völlig verloren, Nihilisten geworden. Sie wissen, es gibt nichts mehr Beständiges, Bleibendes, Ewiges. Die Wahrheit ist ihnen durch die Finger gegangen. Und da entscheidet sich einer von ihnen, Nerschin, einen einfachen Mann aus dem Volk zu fragen, einen Häftling, der nur zum Schippen ins Lager gekommen ist. Und unter einem Treppenabsatz in einem Winkel treffen sie sich. Und während die Holzpantoffeln der anderen über sie hinweg poltern, da stellt dieser kluge Mann dem Einfachen die entscheidende Frage. Du Wrack eines Menschen, sag einmal, gibt es etwas Wesentliches, von dem alle anderen Dinge ihren Sinn haben könnten? Und zu seinem Erstaunen antwortet dieser einfache Mann prompt und fröhlich. Die Schäferhunde haben Recht und die Menschenfresser haben Unrecht. Will sagen, ein Hirte lebt, eine Treue waltet, eine Schutzmacht ist da. Auch in ihrem Winkel, in dem sie in diesen Stunden stehen. Auch in ihrer Ecke, in der sie leiten. Auch in ihrer Kammer, wo der Nihilismus nur noch durch die Kammer geht. Ein Hirte lebt, eine Treue waltet, eine Schutzmacht ist da. Dieser einfache Mann hat selbst im tiefsten Leid die Wahrheit gefunden, doch die Wahrheit lässt sich finden für den, der sie praktiziert, der sie multipliziert und der sie differenziert. Auch sie können sie finden. Sie müssen nur einmal anfangen. Heute. Vielleicht jetzt. Amen. Wir singen vom Lied 484. Die Verse 1 bis 4. Wir beten. Herr, du bist gütig. Lass uns nicht allein mit unseren Zweifeln und Fragen. Lass uns nicht allein mit unserer Angst und Einsamkeit. Lass die Menschen nicht allein, die nicht mehr glauben können. Lass die Menschen nicht allein, die nicht mehr leben wollen. Wir bitten dich um den Glauben an deine Wirklichkeit. Herr, du bist barmherzig. Auf unserer Erde geht es unbarmherzig zu. Menschen werden durch Kriege gemordet. Menschen werden um des Glaubens willen eingesperrt. Menschen sind dem Hungertod preisgegeben. Wir bitten um dein Eingreifen. Herr, du bist treu und darum bitten wir für uns gottlose und lieblose und hoffnungslose Menschen, dass es nicht aus ist mit uns und unserem Leben, mit unserer Ehe und unserer Arbeit, mit unserem Glauben und unserer Gemeinde, weil du größer bist als unser Glaube und unser Unglaube. Darum preisen wir dich, den Gott Jesu, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit Lied 237, die Verse 6 und 7. Wir denken auch in diesen Tagen besonders unserer christlichen Brüder und Schwestern auf beiden Seiten der Front im Libanon. Im Kriegsgebiet liegt auch die Schnellerschule. Unsere Gemeinde ist verbunden mit dieser Schule und Ausbildungsstätte. Wir wollen unser Opfer, das wir geben, dafür bestimmen. Vielen Dank für Ihr Geben. Von Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr, Kurzgottesdienste, Kirchenmusik am Freitag und am Dienstag noch einmal vor den Ferien unsere Stunde mit der Bibel über den Elia. Am Montag, 14.30 Uhr, ist Frauenkreis. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Fuge E-Moll. von Johann Sebastian Bach. Und nun geht mit dem Segen Gottes hinein in diesen Sonntag.